Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rodert von Outdoor und möchte mich heute mit Carsten Bothe unterhalten. Hallo Carsten.
Ja, hallo.
Carsten Bothe ist Experte und Fachmann für das Kochen am Lagerfeuer und genau darum soll es heute gehen. Ich stelle den Carsten mal kurz vor, weil vielleicht kennt ihn nicht jeder, selbst wenn man schon mal am Lagerfeuer gekocht hat. Er hat eine Lagerfeuer-Kochschule, beschäftigt sich aber auch mit Survival- und Jagdwissen, gibt das auch gerne weiter, unter anderem in Kursen. Und hat ganz, ganz viele Bücher geschrieben, so alles rund ums Thema draußen sein, draußen kochen, Survival, auch ein bisschen Krisenmanagement in den heutigen Zeiten, ja auch ganz interessant. Man findet ihn auf carsten-bothe.de. Die Homepage verlinke ich aber natürlich noch in den Shownotes. Aber ich würde sagen, jetzt steigen wir auch gleich ein. Das soll jetzt auch nicht zu expertig werden. Deswegen würde ich gerne zu Anfang mit einem Mythos aufräumen, nämlich Stockbrot-typisches Einsteigerding und Stockbrot kann jeder. Was meinst du dazu, Carsten?
Ja, also das ist natürlich eine Sache, mein Spezialthema. Man hört dann immer wieder, also jeder Deutsche, wenn er Lagerfeuer sieht, da scheint das irgendwie kurz verbunden zu sein. Stockbrot kommt da gleich mal. Und dann, man hört das dann immer wieder, jedes Feuerwehrfest, jedes Osterfeuer, überall muss Stockbrot gebraten werden. Das fängt meist damit an, dass Opa macht das Feuer an mit den angestrichenen Dachlatten und das Zeug, was nicht aufs Osterfeuer darf. Ja. Und dann wird so das Holz selbst geschnitzt, am besten 3 Meter lang und höchstens fingerdick, dass das auch schön federt. Ja, und dann kommt ein dicker Klumpen von Teig da dran. Und dann kommt er erstmal runter, kommt ins Feuer, dann kommt er wieder hoch. Ja, und ich sage mal, Lukas Maximilian kriegt vorher noch 2 Ritalin, dass er der Veranstaltung folgen kann. Ja, und dann basteln die da irgendwas zusammen. Außen schwarz, innen roh und funktioniert überhaupt nicht.
Klingt total lecker.
Ja, genau. Ja. Ich sag mal, wenn die hochkommen so aus dem Feuer, klebt dann noch so eine Zigarettenkippe dran, ein Kronkorken und so. Also fürchterlich funktioniert eigentlich nie.
Das ist jetzt das schlimmste Bild, was du zeichnen kannst davon.
Ja, und meistens ist es auch noch so, dass dann zum Schluss die ganzen Väter drumherum sitzen und kokeln das zu Ende, weil sie Mama ja zeigen müssen, dass sie die Quality Time mit ihrem Sohn auch genutzt haben. Ja, so. Und das habe ich mir eine ganze Zeit lang angeguckt. Ich denke, das muss doch besser gehen. So. Und da haben wir so eine Sache entwickelt, die funktioniert, die geht schnell, die geht gut. Ja, und dann kam irgendwie der Chef von der Firma Petromax und hatte so Spieße zum Auseinanderziehen, so fürs Lagerfeuer. Mhm. Und da waren so 2 normale Zinken wie bei so einer Gabel nach vorne. Mhm. Und habe ich gesagt, pass auf, Kamerad, die biegst du erstmal nach hinten. Ja, warum das denn? Ja, sag ich, weil da nichts mehr runterfällt. Ja. Und dann haben sie tatsächlich ein zweites Modell gemacht. Da waren die dann nach hinten gebogen. Und dann kann man da einerseits schön so diese Nürnberger Würstchen längs drauf spießen, dass sie also auch nicht kaputt gehen. Gehen wunderbar, sind in 0,0 sind die gar. Und dann nehmen wir da immer Baguette zu, ein schönes Baguette, und schneiden das auf wie ein Brötchen. Also jetzt nicht keine Scheiben. So, und dann habe ich einen kleinen Dutch Oven. Der ist nur 0,5, so ein ganz kleines Ding mit halben Liter Inhalt und da kommen 3 Knoblauchknollen rein. Ganze Knoblauchknollen.
Also für die, die es nicht wissen, ein Dutch Oven ist so ein kleiner gusseiserner Topf, mit dem man sehr gut mit Deckeln im Feuer und am Feuer kochen kann.
Genau, so, dann schneiden wir diesen Knoblauch auf, so mit so einem Sägemesser oben so die Spitzen ab, dass der offen ist, kommt dann rein.
Mit Schale?
Mit Schale, mit allem. Die ganzen Knollen. Und da passen genau 3 Stück rein. Dann kommt ein bisschen Glut oben drauf, ein bisschen Glut unten drunter und so, ich sag mal, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Mhm. Plötzlich fängt das an, draußen nach Knoblauch zu riechen. Und da ist der innen so hellbraun und ganz flüssig. So, den kann man streichen wie so Püree. Und den nimmt man raus und den streicht man auf dieses Baguette. Und dann ein bisschen Salz, ein bisschen Olivenöl, dann auf diesen Spieß drauf und nur diese Schnittfläche an der Glut rösten. Das dauert 20, 30 Sekunden, wenn das Feuer richtig ist. Und dann ist das fertig. Schmeckt super, ja, funktioniert immer. Und wenn es ein bisschen zu schwarz ist, na gut, kratzt man ab. Wenn es ein bisschen zu wenig ist, die Kinder essen das auch so. Und es ist eine super Geschichte, funktioniert wunderbar und vor allem es geht schnell. Das ist ja das, kein Kind kann man heute da hinsetzen, soll da eine Viertelstunde irgendwas über links kokeln. Das schaffen die gar nicht mehr. Ja? Und deswegen, das, was wir da machen, das ist wunderbar. Und allen, die ich das zeige, sind davon überzeugt, ja, weil es auch eigentlich nur noch logisch ist, ja, und funktioniert, ne?
Ja, gut, und man hat zu Hause nicht schon die Teigmatscherei, die es manchmal hat, muss das irgendwie transportieren, den Teig bis ans Feuer. Ja. Ja, das, was so beim Stockbrot manchmal auch ist, dann zieht man das in lange Fäden aus dem Bottich raus. Also, hat was, wenn man das schon so ein bisschen sich leichter macht, sozusagen.
Ja, genau. Und
mit dem besonderen Kniff, mit dem Knoblauch, das gibt natürlich auch eine schöne Würze hin, klar.
Ja, und der hält sich auch noch eine Woche im Kühlschrank, wenn man nicht alles braucht, ne?
Ah, okay, ja. Ja, ist doch schon mal eine Maßnahme, aber, und ich denke auch, da kommt man auch als Einsteiger recht gut mit zurecht. Und apropos Einsteiger, was braucht man denn so an Basisausrüstung? Was würdest du sagen, was ist zwingend, wenn man Gerichte kochen will am Lagerfeuer?
Ja, also ich sag mal, es fängt ja damit an, wir brauchen eine Feuerstelle. Und ich sage mal, die meisten Feuerstellen, die man so sieht, das sind diese Halbschalen oder diese eigentlich sind das Behälterdeckel, werden irgendwo in Polen zusammengeschweißt oder sowas. Ja, drei Beine drunter, ab in den Baumarkt und so 80 Zentimeter Durchmesser. Und die stehen ja in jeder Reihenhaus- oder Neubausiedlung hinten auf der Terrasse. Ja, meist so noch so ein weißer Plastiktisch, vier weiße Plastikstühle und dann so eine Feuerschale und Papa macht Abenteuer. Ne?
So. Ja, du hast ja mal so gar keine Vorurteile, ne?
nein, gesunde Lebenserfahrung.
Okay.
So, und dann versuchen die da Feuer zu machen. Das funktioniert meist nicht, weil die ganze Hitze nach unten abhaut. Und deswegen habe ich immer einen Tipp dabei, wenn ihr so eine Feuerschale habt, dann nimmst du einen Sack von dem Spielsand. Gibt es im Baumarkt gleich daneben, neben den Feuerschalen. Da sind, glaube ich, 25 Kilo drin und so eine 80 Zentimeter, da reicht genau ein Sack rein. Den schüttest du rein und dann hast du unten so zwei, drei Finger breit Schicht von diesem Sand.
Und in der Feuerschale dann, selber.
In der Feuerschale ziehst du gerade so und dann machst du auf dem Sand das Feuer. Und das sorgt dafür, dass das vernünftig brennt. Und du kannst es auf den Rasen stellen, dem Rasen passiert nichts darunter. Kein Brandfleck, kein gar nichts. Weil die ganze Hitze dann nach oben abstrahlt. Und dann kann man erstmal da vernünftig dran arbeiten. Kannst du nachher dann auch einen Flammlachs dran machen oder kannst du dann nachher, was noch zuvor haben, hier so Gemüse in der Glut und sowas. Das funktioniert dann da ganz wunderbar. Und dann brauchst du ordentliches Holz. Ich sage so Buche oder was, also Hartholz.
Ja, braucht man zwingend Kohle?
Ich nehme Kohle immer ganz gerne, wenn es schneller gehen muss, weil du sonst so 2,5 Stunden oder was musst du schon das Feuer brennen lassen, dass genug Glut unten ist, mit der du dann weiterarbeitest. Und ich habe das dann eben so, schütte dann gerne mal so einen halben Sack Holzkohle damit zwischen, damit ich ein größeres Glutbett habe. Gerade so bei den Kursen, wenn dann also da 6, 8 Leute da was reinlegen wollen, dann ist es ein bisschen knapp und so. Und gerade wenn ich auswärts bin, dann will ich ja nicht einen ganzen Zentner Holz verbrennen, damit dann da drei Leute irgendwie eine Banane grillen oder sowas. Das müssen wir anders machen. Und das ist dann immer ganz gut. Oder ich habe dann hier so eine Blechtische, wo ich das drauf mache. Und da kann ich ja keinen Sand drauf schütten. Und da haue ich dann immer mal ein bisschen Holzkohle mit zwischen, um mehr Hitze zu haben. Und das ist
also, wenn man Zeit hat und es so als Event sieht und mit Freunden sich die Zeit nehmen will, dann kann man einfach auch ein Buchenholz so zusammenschmuggeln lassen, bis es ein schönes Glutbett gibt. Und wenn man es ein bisschen eiliger hat oder muss da im Akkord ein paar Leute über die Feuerstelle lassen, dann nimmt man eher die Kohle, weil die schneller heiß ist und dann eben schneller handelbar ist.
Ja, und ich sage, das Kochen am Lagerfeuer heißt, das Feuer zu beherrschen. Ja, das ist das Wichtigste. Also wer das Feuer nicht beherrscht, dann sind auch die Ergebnisse beim Kochen nicht so. Ja, also
was ist für dich Feuer beherrschen? Dass man die Temperatur gut einschätzen kann oder dass es gleichmäßig ist? Oder?
Dass du das Feuer hast, wenn du es brauchst, ja.
Ja, gut, okay, das hilft bestimmt.
Das ist viel Planung und ich sehe immer so, auch bei meinen Mitarbeitern, wenn die da am Feuer vorbeigehen, einfach nur mal schnell was reinlegen oder was umarrangieren, weil sie schon den Blick dafür haben. Und ich sehe dann, wenn andere Leute kommen, wo du denkst, Mensch, was sind das für Kerle, die müssten doch hier kokeln können, dann legen sie 5 Scheite nebeneinander, da kommt keine Luft ran, kein gar nichts. Und dann sagst du, das wird nichts. Die kriegen das Feuer nicht dahin, wo es hin soll. Ja? Und dann,
also es fängt schon mit dem Aufbau eben des Holzes an, dass da genug Luft kommt, dass das auch eine ordentliche Flamme hingibt, die heiß wird. die eben dieses Kokeln hinbekommen, damit man eben das Glutbett bekommt.
Und du hast ja drei Zonen. Du hast ja einmal da wo das Holz brennt, und dann ziehst du unten draußen die Glut zur Seite und hast dann nur die Glut. Und dann hast du noch so Asche, kältere Asche, wo du auch noch was reinlegen kannst. Ja, und dann, wir kochen also auf dem Feuer, überm Feuer, neben Feuer, unterm Feuer, überall. Ja, und da musst du immer so ein bisschen changieren, dass das alles hinhaut, ja. Und
das okay, ist bisschen, das klingt schon fast noch ein bisschen nach fortgeschrittenen. Bisschen.
Ja, das ist
fließender Übergang.
Ein paar Millionen Jahre ist das schon, aber das Feuer, aber das heißt nicht, dass das heutzutage ein ganz normaler Millennial irgendwie so aus dem FF hinkriegt. Ne? Also da muss man schon mal genau gezeigt kriegen, was das nun ist. Und dann ist das eigentlich alle relativ simpel dann nachher. Ne?
Also in deinem Kurs lernt man auch genau diese Steps. Wie kriege ich dann ein sauberes Feuer hin?
Genau.
Wie richte ich meine drei Zonen ein? Oder wie viele auch immer, vielleicht noch eine Warmhaltezone ganz am Rand? Genau. Oder wie auch immer man das machen möchte? Wie steige ich ein? Weil, ja, okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du irgendwelche Geräte nennst, aber eigentlich fängt das ja wirklich mit noch grundlegender an, eben mit dem richtigen Feuer und dem richtigen Feuerholz. Ne?
Ja, wir brauchen eigentlich keine großartigen Geräte, wenn man das sieht. Gemüse hauen wir in die Glut, das Steak können wir direkt aufs Holz legen und alles Mögliche. Ja, das ist also, es hängt mehr an dem am Talent und an den Fertigkeiten als an der Ausrüstung. Das muss man wirklich sagen. Ja. Man kann das sehr.
Also ein Grillrost hilft ja schon mal, ne? Und ein Dutch-Oven wahrscheinlich auch. In, keine Ahnung, was würdest du empfehlen für eine Größe von diesem Feuertopf?
Ja, das ist
die verschiedenste Größen, ne? Also
ja, das ist ganz einfach. Man rechnet immer pro Person einen Liter Topfinhalt. Und Topf wird immer Strich voll gemessen. Mhm. Also gießt so lange Wasser rein, bis er überläuft.
Ja.
Das ist der Topfinhalt. So.
Okay.
Und da rechnet man einen Liter pro Person.
Das ist schon mal eine schöne Faustregel, ja.
Ganz simpel, weil du den natürlich nicht voll machen kannst. Du lässt ein bisschen weg oben, ist ja logisch. Und dann bist du so bei Suppe zum Beispiel bei 0,7 Liter. Und ich sage mal, 0,7 Liter Erbsensuppe nach der Jagd für einen ausgehungerten Jäger ist eine ordentliche Portion. Also das ist wirklich, da bist du richtig satt. Also ich sage mal, aber 0,7 Liter Bier geht runter wie ein dickes Kind auf der Wippe. Das geht anders, ne? Aber diese fette Suppe, das kannst du nicht essen, ja? Und wenn du dann jetzt ein Hühnchen nimmst zum Beispiel, ja, dann ist das ordentlich für zwei Personen. Ja, also dieser 1 Liter Topfinhalt und ein 9 Liter Topf, also FT9 oder von Lodge, eben diese Nummer 12, das sind 12 Zoll Durchmesser, das ist die gleiche Größe, also etwa 9 Liter Topfinhalt. Passt auch gut für die deutsche Durchschnittsfamilie, Vater, Mutter und zwei Kinder. Ja, dann hast du einmal Essen und einmal Aufwärmen. Weil du machst es ja nie, das ist ja Aufwand. Ja, du kochst dann einfach für zwei Tage, ja, oder kommt eben du, dein Partner, befreundetes Ehepaar und noch zwei befreundete Ehepaar und dann macht er den Pott leer. So einfach
ist. Okay, aber das ist ja schon mal finde ich eine super Faustregel mit dem 1 Liter pro Person, dann ist es eben ein bisschen weniger drin, weil sonst eben rausspritzt und da hat man ja schon mal eine ganz gute Handreichung. Was wären denn deine drei besten Rezepte für Einsteiger oder Gerichte für Einsteiger, wo man, wenn man jetzt das Feuer halbwegs beherrscht, wo man einfach mal loslegen kann mit?
Ja, also was ich immer gerne mache, das ist so ein Pot Roast. Hört sich amerikanisch an, früher aber das hieß das Braten. Ja, ein ganz einfaches Ding.
Okay.
Dann nimmst für den FT9, also 9 Liter, dann nimmst du so 2 Kilo Schweinenacken. Ganz einfach, wälzt den ein bisschen in deinem Barbecue-Zeug, brätst den an, ein paar Zwiebeln zu, ein bisschen Gemüse, halbes Bier oder Wein oder Wasser oder Brühe, Deckel drauf und dann, denke mal, 1,5 Stunden oder sowas ist der fertig. Ganz simpel.
Kann man nichts falsch machen, groß.
Nö, ab und zu mal reingucken und dann, ob noch genug Wasser drin ist. Ansonsten vielleicht noch mal so ein bisschen drehen, aber das ist total simpel. Bisschen schwieriger ist dann schon Schichtfleisch. Und was wir sehr gerne machen, wenn wir auch so ein Catering haben irgendwo, du hast ja immer irgendwelche Leute mit lustigen Diätvorschriften, um es so zu sagen, ja. Und da haben wir dann eigentlich einmal einen Topf, da kommt unten grobes Salz rein, so eine Daumenbreite grobes Salz, So, und dann kommen da Kartoffeln rein. Ganz einfache, am besten so festkochende, so eine Delana oder Linda, Annabelle, sowas. Die kommen da rein, Deckel drauf und dann so anderthalb Stunden oben und unten Kohle drauf und dann sind die Kartoffeln fertig. Tzatziki zu.
Also so richtig starke Glut dann schon oder eher dünner die Schicht drunter und die Glut oben nicht zu viel?
Nee,
oder?
Nee, ist ganz einfach. Wir nehmen solche Grillbriketts und zwar Grillis heißen die. Ja, von der Firma Profagus. Das ist immer ganz wichtig zu wissen.
Kleine Schleichwerbung.
Ja, ja. Die muss, na, ein Hinweis, ein Lifehack. Es gibt nämlich welche, die heißen irgendwie hier, die sind von verschiedenen anderen Firmen und die sind sehr fest gepresst, um möglichst lange zu glühen.
Ja.
Das habe ich auch mal ausprobiert. Da kamen an, das waren so Spezialisten, die hatten also eine Grillkohle-Manufaktur, nicht Holzkohle-Manufaktur, ja. Und haben dann, das war gepresste Braunkohlekoks.
Oh, und, ja, ist ja auch geruchlich nicht so fein,
ja,
ne?
Riecht wie Magdeburg im Winter vor der Grenzöffnung, ja. Also wenn sie da alle ihre Holz, also das geht überhaupt nicht. So, und die Dinger, die fangen an einer Seite an zu glühen und glimmen so durch wie diese Kegel für die Räuchermännchen.
Und das heißt, die kann man ein bisschen nachschieben eigentlich.
Ne? Nee, die werden nicht heiß gemacht. Dann habe ich zwei Pötte genommen und dann bei diesen Dingern hast du zu wenig Hitze und habe die gleiche Menge von den anderen, von diesen Grillis, die komplett rundum glühen und dann sofort relativ, diese nach anderthalb Stunden sind die verglüht. Ja. Diese Long-Lasting, die brauchen so 4-5 Stunden. Aber bei den Long-Lasting hat man nur so 130 Grad im Topf. Und bei den anderen ist bei 300 Grad das Thermometer ausgestiegen. Und wenn du was kochen willst, dann reichen 130 Grad. Aber wenn du was braten willst oder überbacken willst, dann brauchst du natürlich die 300. Ne?
Und für die Kartoffeln brauche ich da was für eine Hitze dann grob?
Nee, das macht man anders. Und zwar, da kommen diese Grillis drauf und zwar einmal außen den Rand legen und unten drunter auch einmal einen Kreis legen. Das ist quasi zum Zählen. Da der Topf unten schmaler ist, hast du da automatisch weniger. Und wenn du weniger hast, hast du auch, also der heizt ja auch besser von unten. So, und dann verteilst du die ein bisschen, ja, und dann ist gut. Und dann verbrennen die so in anderthalb Stunden und dann sind die Kartoffeln fertig. Der Braten ist auch so nach anderthalb Stunden fertig.
Also eigentlich eine ideale Kombination sogar, ne?
Genau.
Braten mit Beilage sozusagen.
Genau, ja, und diese Kartoffeln, das hast du ja immer, wenn irgendwer kommt, was weiß ich, Moslem, Veganer, egal, alle kriegen Kartoffeln, ja, und da haben wir schon mal was mit. Die Kinder essen die gerne mit Tzatziki oder nur mit so, und plötzlich kommen dann die Kerle an, die sich dann erst das Fleisch reingehauen haben und dann sind sie an den Kartoffeln auch nochmal dran.
Ja, ist ja auch lecker, und wenn das gleichzeitig fertig wird, ist das ja auch ein wirklich guter Tipp. Und klar, also wenn ich da irgendwo hingehe und ich habe zwei Sachen zur Auswahl, natürlich will ich dann auch beides probieren.
Ja.
Und noch ein drittes?
Ja, genau. Das ist unser Pulled Chicken. Das ist so im Moment gerade das, was ich so am liebsten habe und was ich auch mal mit vorbereite. Da nimmst du so Hähnchen-Oberkeulenfleisch. Hört sich jetzt so ein bisschen schwierig an, aber kennt jeder. Das ist so das Zeug, was verarbeitet wird für einen Dönerspieß. So, die gibt's schon fertig ausgebeint, auch ohne Haut. So, und die sind sehr schön saftig, ja, wenn sonst immer Leute sagen, oh ja, Hähnchenbrustfilet, ja, das ist doch knochentrocken, aber diese Hähnchen-Oberkeulenfleisch, das ist saftig. So, und dann brate ich die an in so einem Dutch Oven, ein paar Zwiebeln zu und dann kommen da hier...
Also den offen lassen und mit ein bisschen Öl oder ohne Öl anbraten?
Richtig, genau, ein bisschen Öl rein, anbraten und dann kommen da noch ein paar gehackte, hier klein geschnittene Zwiebeln mit rein und dann... kommt da dieses hier so ein Hähnchenwürzsalz und dann dieses rote Sweet Chili Soße von Chinamann, die kennt man auch, diese süße Chili Soße.
Ja, ja, ja,
dreiviertel Liter Bär kommt da schön rein und dann machen wir dazu ein Wrap aus hier so diese weißen Fladen zum Einrollen und dann kommt da ein Eisbergsalat drauf. Eisbergsalat, Mayonnaise und eine Dose Mandarinen. Bisschen Pfeffersalz und dann der Rest von dem Mandarinensaft, der kommt mit zu den Hühnchen. Und wenn nach anderthalb Stunden diese Hühnchen langsam zerfallen, dann so ein Wrap nehmen, dann kommt dieser Eisbergsalat da drauf, dann kommt dieses Hühnchenfleisch da drauf, bisschen von der roten Soße und dann sind auch, ja, die jungen Leute können mit sowas umgehen, ja, also Oma will ich das nicht geben, die kleckert sich von vorn bis hinten, ja, aber die jungen Leute nehmen das und zuck, zuck ist das aufgegessen, ohne dass da irgendwo gekleckert haben. Und
ja, klingt auch irgendwie sehr lecker, gerade mit der Mandarine, so eine süße Note noch mit drin.
Richtig, und dann crunchy durch den Eisbergsalat und dann auch noch so dieses Hühnchenfleisch. Das ist ein bisschen leichter. Das hat also beim Grillen nicht so den so Uff. Ja, so diesen Uff-Effekt, dass man da wirklich nicht mehr so voll gestopft ist mit Fleisch, dass man da gar nichts mehr Papp sagen kann. Ne? Und das ist mit dem, das geht also gut. Dann haben wir eben dann manchmal Schichtfleisch, dann diese Wraps und die Kartoffeln und da haben wir eigentlich ein buntes Publikum mit abgedeckt. Ne?
Ja, und alles dauert 1,5 Stunden, habe ich jetzt schon aufgemerkt. Genau. Das ist ja auch praktisch. Das heißt, es wird alles gleichzeitig fertig, dann kann man das auch zusammen probieren. Hat während der Kochzeit 1,5 hoffentlich nette Stunden zusammen. Ja, kann sich ein bisschen unterhalten oder doch ein Bierchen trinken oder ein Weinchen oder so, ne? Und ja, klingt nach einer runden Sache.
Ja, oder wenn ich auswärts bin und die Leute sind schon irgendwie unterwegs, das ist häufiger mal, da sind die schon boßeln oder sowas und kommen dann und wollen dann bei mir quasi so ein hinterher noch so ein bisschen so einen abgespeckten Kurs machen, dann kriegen die aber erstmal sowas, wenn die schon angebrütet sind, dass die schon erstmal was in den Bauch kriegen, dann habe ich das vorbereitet, das lässt sie auch gut vorbereiten und dann nehme ich das schon gepackt mit, pack das hin, mach dann nur draußen die Kohlen an und brate das ab, das geht wunderbar, ne? Dann hat man also irgendwie nochmal draußen die Schnippelei.
Ja, gut, das kann man dann machen. Und wenn ich jetzt so die Einsteigerhürden schon gemeistert habe, es ist ja immer wieder, also ich denke, das ist auch schon für Fortgeschrittene, dieser Lachs am Brett. Das sieht man ja auch immer so schön, ne? Da gibt es so ganz tolle Bildchen und das sieht total fein aus, aber ich hätte jetzt auch Angst, dass der vielleicht runterfällt oder einseitig ankokelt oder ranwagen würde ich mich aber vielleicht trotzdem ganz gerne mal und da wäre es schön, wenn du da auch ein bisschen Handreichung gibst, wie das geht.
Ja, also pass auf, ganz einfach. Erstmal muss man vernünftig an Lachs rankommen und da scheitert das schon bei vielen, weil die dann irgendwie zum Fischmarkt oder Fischladen gehen und dann wollen die da irgendwie 6 Euro für 100 Gramm haben und nageln sie da 100 Euro ans Brett und da wird schon keiner mehr mit üben. Das ist halt einfach...
Ja, nicht zum Üben ist das, dann tut das schon weh, wenn da was schief geht. Ja.
Deswegen sage ich immer, man muss zusehen, dass man den möglichst nah irgendwie am Großmarkt irgendeine Möglichkeit hat, da zu kaufen, weil bei Fisch die Spanne zwischen Großhandel und Einzelhandel sehr hoch ist und von Einzelhandel zum Endverbraucher auch, weil da bei Fisch sehr viel Verderb ist. Das heißt also, die kalkulieren, dass den Lachs können sie 3 Tage in der Auslage legen, dann hat das hinter sich. Ja? Ja. Eine Dosenwurst kann man da 2 Jahre liegen lassen, da passiert nichts dran.
Ja,
ne?
Klar. So. Ja, das Fisch natürlich besonders heikel.
Genau, und das kalkulieren die mit rein und deswegen kann man, wenn man irgendwie im Großmarkt kaufen kann, richtigen Schnapper machen und so. Und dann liegt er dann irgendwie, was weiß ich, bei 15 Euro statt bei 60. Ja? Und,
darf denn jeder im Großmarkt einkaufen? Dann kannst du eigentlich auch nur als Händler rein.
Unter Umständen. Also ich unter Umständen.
Connections, ich verstehe.
Nee, also einige Großmärkte haben seit Corona gesagt, hier komm her, wer reinkommen will, kann rein. Also solche Großmärkte wie Metro oder Selgros oder sowas, da ist es kein Problem. Mhm. Ja. Und sind zwar etwas andere Preise als für Gastronomen, die das extra aushandeln, aber lohnt sich immer noch auf jeden Fall. Ne? Mhm. So, und dann so eine Lachsseite sind so 1,2 Kilo so in etwa. Und dann nehme ich ein ganz normales Brett. Gibt es im Baumarkt, heißt Brett. Ja, kauft man da für 1 Euro.
Also Holzbrett sozusagen.
Brett, genau. Ich sage immer 65 Zentimeter lang oder wer es präziser braucht, 650 Millimeter. Ja, so.
Nimmst du dann spezielles Holz? Hast du da irgendwie Vorlieben, dass du sagst Buche, Kiefer, irgendwas?
Überhaupt nicht. Das Brett gibt keinen Geschmack an den Fisch ab. Das muss man wissen. Außer man nimmt so ukrainische Bahnschwellen oder irgend sowas, ja, so ein Teergetränk, aber ansonsten passiert da nichts dran. So, und dann nimmst du diesen Lachs, legst den da drauf und dann nagelt man den fest. Gibt so 80er Nägel, auch aus dem Baumarkt, unverzinkt und die dann so alle drei Finger breit wird so ein Nagel reingeschlagen und zwar nur, dass der so einmal so locker anzieht, dass man sie hinterher rausziehen kann. So, und dann bist du damit rundum festnageln und dann steht der mit dem Schwanz oben so ein bisschen zurück, ja?
Also so, sozusagen dann, vom Feuer weggeneigt.
Genau, vom Feuer weggeneigt und dann kommen ja die Deutschen an und man sagt, also das ist ja, dann wird er ja hinten nicht gar, ja? Und dann kippen sie den nach vorne, dann hängt er natürlich in Seilen und sobald er fertig ist, fällt er runter.
Ja, gut, okay, genau, ja. So. Dann ist er so zart, dass er sich alleine löst. Ne? Ja.
Genau, so ein Zeichen, dass er fertig ist. Ja, wenn er im Feuer liegt, ist er fertig. Ja,
ja gut,
so.
Wenn der erste umfällt, kann man die anderen schnell retten. Ne?
Nee, gar nicht. Nein, wenn, damit das andere endet, dann wird das ganze Brett gedreht um 180 Grad.
Ah, ja.
Dann steht das untere Teil und der obere fertige Teil ist dann ein bisschen weg. Das ist ganz simpel. Aber nur auf die Idee kommt der Deutsche nicht. Da muss dann eine Halterung aus Edelstahl und dann noch so eine Geräte aus Edelstahl und sowas. Das ist alles überflüssig, ja. Und dann, man muss sie nur andersrum hinstellen. Und das funktioniert. Das mache ich also oft. Habe ich mal eine spezielle Gewürzmischung, ja. Das ist ja zwei Teile Pfeffer, zwei Teile Wacholder und ein Teil Salz.
Ja, klein gemörsert, in den Mörser zerstoßen, grob gemörsert?
Ja, wir haben diese Kaffeemühlen, die so mit diesem Schlagwerk, die da so, okay. Ja, und dann musst du wissen, dass man den Wacholder nicht alleine mörsern kann in diesem Ding. Das sind solche zähen, ledrigen Dinger, die fahren nur Karussell. Da muss immer der Pfeffer schon mit rein, dass er irgendwie ein bisschen Widerstand hat, sonst kriegst du ihn nicht kaputt.
Ich glaube, der hat auch zu viel ätherische Öle, dann schmiert das wahrscheinlich eher.
Ja, das ist Wacholder. Aber das geht dann ganz, mit dem Pfeffer zusammen geht das gut. Und dann ganz dick auf den Lachs drauf. Und wenn du den also aufrichtest, dann rutscht alles runter, was über ist. Also nicht einmassieren, nicht vorweg, einfach drauf, anstellen, fertig. Und das geht wunderbar.
Wie lange dauert so ein Lachs am Feuer, kann man das sagen? Je nach Hitze, klar, aber...
Ja, wenn ich mich drum kümmere, eine Dreiviertelstunde, wenn ich nicht aufpasse, vielleicht auch anderthalb. Aha. Ja, weil ich dann... manchmal geht das Feuer runter und weil wir den bei uns beim Kurs viel machen und da habe ich andere Sachen noch, dann renne ich dahin dann geht das Feuer wieder runter, bis ich das dann wieder hoch habe, dass er weitergart, das dauert dann ein bisschen, aber die Leute sind dann immer schon so pappsatt, dass sie das eigentlich nicht vermissen, dass sie den Lachs 10 Minuten später kriegen. Ne?
Naja gut, und wenn das andere, was wir bisher besprochen haben, 1,5 Stunden dauert, ist das beim Lachs dann ja auch wieder so.
Ja, und du hast,
dann hätte man das wirklich alles beieinander. Ne?
Genau, und was ich dann immer mache, so ein Lachs mit 1,2 Kilo ist eine Vorspeise für 10 Leute. So, dann nehme ich den, ziehe die ganzen Nägel raus und lege das, den Lachs auf diesem Brett, da klebt der fest, den kriegst du nicht runter, da bleibt er erstmal drauf. Legst du dann mit dem auf dem Brett auf so einen Stehtisch und dann so einen Bierkrug und dann 10-12 Gabeln rein und zeigst den Leuten, guck mal, so macht man was ab und so steckt man das in den Mund. So, und dann stehen plötzlich die ganzen Leute drumherum und nehmen gleichzeitig alle von diesem Lachs. Das ist sehr, sehr kommunikativ, weil die ja alle sich gegenseitig angucken. Ja, und essen alle von einem Brett und das stört die gar nicht. Auch die Frauen, die dann sagen, oh, ich muss nur so ein ungespültes Bierglas sehen und habe so einen Blumenkohl an der Lippe. Auch die, das ist immer.
Ja, ich meine, dafür kocht man ja auch wirklich draußen und ist ein bisschen draußen unterwegs, dass es auch ein bisschen rustikaler sein kann. Da fällt mir gerade ein, du lässt die Haut dann an dem Lachs schon dran und die Haut liegt dann auf dem Brett auf, sozusagen.
Die klebt fest.
Genau. Also muss man auch sagen, wie rum man das auflegt, wer das noch nie gemacht hat. Also Haut aufs Brett so.
Genau, und dann wird er festgenagelt und dann bleibt das so. Und das Schöne daran ist ja auch, wenn in der Mitte es noch ein bisschen glasig ist, also dieser gute Lachs, ich nehme mal einen, der hat Sushi-Qualität, so frisch ist der. Mhm. Ja, den kann man auch roh essen. Und dann kannst du das nochmal so längs neben das Feuer legen und nochmal das in der Mitte nochmal nachgaren. Also einfach nur dran lassen, das hält dann von selbst. Also der klebt fest und dann zum Saubermachen schiebe ich das mit so einem Metallspachtel runter, so einem Malerspachtel. Und dann ist das wieder sauber. Und dann werden die Bretter, ich habe sehr viele von diesen Brettern in Benutzung, auch wenn wir irgendein Catering machen und ich sag mal, es sind 80 Leute, ja, dann brauche ich eben 8 Lachse. Das kann man sehr schön hochskalieren. Ja, immer ein Lachs, 10 Leute, Vorspeise und dann ist das Thema erledigt. Und dann habe ich eben mehr davon. Und wenn dann so ein halber Lachs nicht gegessen würde, dann lasse ich eben das Brett dem Gastgeber da mit dem Lachs drauf. Das sieht immer noch appetitlicher aus, als wenn man den da runterkratzt und so.
Ja.
Ne? Und das,
also du verwendest die Bretter dann aber auch mehrfach. Ich hätte jetzt gedacht, neuer Lachs abgegessen, zack, ins Feuer. Irgendwie wäre ja auch dann eine gute Entsorgung. Ne? Aber klar, da müssen wir jedes Mal ein neues Brett kaufen.
Ja, aber die kosten ja nicht viel.
Das ist schon klar, aber trotzdem.
Wenn man da so ein richtiges Lachsbrett kauft von irgendeiner Marke, wenn die da 30, 40 Euro für nehmen, das überlegt man sich, aber so ein einfaches Brett, da habe ich immer welche da und das wechselt mal je nachdem. Da habe ich noch eine Zeit lang, habe ich jetzt Lerche gehabt, jetzt habe ich eine Zeit lang Hainbuche gehabt, weil ich da irgendwo welche hatte und dann auch mal schon mal Esche und so, wie es kommt. Ne?
Und das macht, wie du hast ja gesagt, das macht keinen Unterschied im Geschmack oder von der Garung her.
Und das
jetzt
ist
hatten wir, ja?
Das ist ja das Schöne bei unseren Kursen. Irgendwas vergisst du immer. Und früher haben wir die gewässert noch mit Stein drauf in der großen Wanne und alle haben was vergessen. Oh Gott, was machen wir jetzt? Wir können ein bisschen Lachs ausfallen lassen. Sag ich, nein, nagel den dran, fertig. Und das geht auch ohne. Also siehe da, wir haben also so viele Sachen. Das heißt, wenn man das so lange macht wie ich, dann hast du schon eigentlich alles ausprobiert, hast alles schon mal irgendwie festgestellt, haben wir was vergessen, geht trotzdem. Und das heißt, unsere Rezepte werden immer einfacher, weil wir immer mehr Firlefanz weglassen. Ja. Aus Versehen natürlich, ne?
Ja, gut, aber wenn es trotzdem geht und am Ergebnis macht's nichts, sind das ja auch gute Tipps, ne? Dann, dass man auch sich selber gar nicht so schwer und kompliziert macht, sondern wirklich mit der einfachsten Methode da mal rangeht und nicht die super Equipment braucht, sondern ein Brett vom Baumarkt und 80er-Nägel und schon ist gut, ne? Schon kann man loslegen. Das sind echt gute Tipps. Jetzt haben wir ziemlich viel Fleisch gehabt aus den Kartoffeln. Was mache ich denn, wenn ich einen Freundeskreis habe, der zur Hälfte vegetarisch bis vegan ist? Gibt es denn eine schöne Möglichkeit, pflanzlich was am Feuer zu machen?
Ja, das machen wir viel. Und zwar hängt das damit zusammen, dass ich möglichst viele Methoden zeigen will immer. Und eins, was immer funktioniert und was auch spektakulär ist, ja, und auch gerade wenn Kinder dabei sind, ja, das sind die roten Paprika. Da muss man sich schön im Feuer eine Ecke machen, also am besten so drei Scheite wie so ein Dreieck. Und in der Mitte muss das richtig, richtig brennen. Das muss da richtig, richtig Action sein. Und genau da legt man die Paprika rein und die wird dann rundum schwarz. Und je
entkernt heißer dann, oder nicht entkernt?
Nein,
dann,
oder so wie sie ist. Am Stück. Wie sie aus der Tüte kommt quasi. Ja? Rein, rundum und dann mit so einer langen Zange immer drehen, bis sie rundum schwarz ist. Und je heißer das Feuer ist, desto schneller geht das.
Ja.
So, wenn das zu lahm, das Feuer zu kalt ist und das nicht so richtig brennt, dann wird die so weich, dann ist sie so dann matscht und das ist dann doof. Ja, die muss so ein bisschen knackig sein. So, und dann nehme ich die. Dann ist sie rundum schwarz und die Kinder, die gucken dann immer schon.
Ja, so schwarze Paprika.
Genau, so stelle ich einen Eimer auf den Tisch, dass sie nicht reingucken können. Ja, und ich schmeiß die oben rein. Ich sage, das ist ein Zaubereimer. Ja, und darunter ist eine rote Paprika und jetzt verstecke ich die schwarz, sodass ihr es nicht seht, könnt ihr nicht reingucken. Dann stehen die natürlich, machen einen langen Hals. Und dann reibe ich die ab. Das macht jeder Italiener so. Die brennen die an und dann werden die abgewaschen, dass diese schwarze Haut runterkommt. Und dann kommt die da raus und ist wieder rot. Und das finden die natürlich alle klasse. Dann schneidet man die auf, bisschen Pfeffer, Salz, Olivenöl drauf. Und dann, weißt du, muss man sich noch irgendein kleines Kind da rausholen und die passt aber schön auf. Ne? So, und dann den Namen dreimal wiederholen, dann werden sie schon ganz rot. Und dann kriegen sie dann zum Dank hinterher ein Stück von der Paprika. Und dann sind natürlich stolz wie Oscar, ne? Und diese Paprika schmeckt wirklich gut dann, ja. Also das ist so eine Sache, die macht man also macht Eindruck, können die Leute auch selber machen. Das kannst du auch so beim Stockbrot nebenher machen, weil du sowieso schon Feuer an hast, ne? Und das ist eine Sache. Was wir noch haben dann ist Aubergine.
Mhm.
Ja, die kommt auch, da ziehe ich nur ein bisschen Glut raus und lege die auf diese Glut drauf.
Halbiert oder auch am Stück?
So wie sie ist.
Okay.
So wie sie ist, ohne Alufolie, ohne alles. Und dann wird die draufgelegt und die braucht ein bisschen länger. Also.
Und eineinhalb Stunden? Nee, diesmal
nicht. Nein. Das Schöne ist, die zeigt dir das. Die fällt zusammen, platzt auf und pfeift dann die Luft, also der Dampf raus, dann ist sie fertig.
Okay, das ist einfach zu erkennen, ja.
Richtig, genau. So, und es ist ja so, Aubergine ist so ein, ich sage mal, ein digitales Gemüse, ja, eins oder null. Ja, also entweder hast du sie oder du isst sie gerne, aber ich kenne keinen, der sagt auch so, ab und zu mag ich mal eine Aubergine essen oder sowas, ja. Entweder, nee, bloß nicht, oder, oh doch, lecker, klar, ne. Meist hast du so hier aus dem mediterranen Bereich.
Bin ich das Gegenteil. Ja, ich sage, ich kann eine Aubergine essen, aber ich muss nicht. Also ich bin
so.
Aber im Feuer würde ich es vielleicht dann doch mal probieren.
Ja, also das Aubergine schmeckt, wenn sie sich Mühe gibt. Ja, also und durch die Flammen geküsst ist immer schon besser. Ne? Also kommt die Aubergine rein, wenn die zusammenfällt, dann nimmst du sie raus, schneidest die oben auf, klappst die auf und dann kommt da Pfeffer, Salz, Olivenöl oder so Knoblauchöl oder sowas und dann ein bisschen Kleinstein und rauslöffeln. Das schmeckt toll. Also das ist wirklich, hat natürlich so ein bisschen leicht rauchigen Geschmack, ja. Oder wenn man das jetzt noch rausnimmt und dann, das wird diese Baba Ganoush, das wird dieser Aufstrich.
Ja.
Ja, genau, das kratzt man das da raus und das kann man so weiterverarbeiten. Ne?
Das ist aber eine schöne Idee. Also wenn ich das nächste Mal im Lagerfeuer bin, dann werde ich das mit der Aubergine mal probieren, weil was eigentlich klingt einfach, hast du ja auch schon gesagt, man braucht eigentlich nicht viel. Das finde ich eigentlich eine ganz hübsche Idee, ne?
Ja, und dann das nächste, was wir machen, das ist hier Pilze, Champignons. Ja. Weißt du, die so, früher hat man gesagt, ein bisschen größer als ein 5-Mark-Stück, weiß ich gar nicht, was man heute nimmt. Also so in etwa. Ja, und dann brichst du den Stiel raus. Und in diesen Kopf, da kommt ein bisschen Kräuterbutter. Und dann packst du die ganz vorsichtig mit so einer langen Zange schön auf die Glut. Machst ein bisschen Glutbett. Und das dauert einen kleinen Moment. Und wenn die Butter innen aufkocht, dann ist der Pilz fertig. So, und dann nimmt man da runter. Und diese Haut auf dem Pilz, das ist, ich sag mal, so wie Lotus-Effekt. Weißt du, da bleibt eigentlich nichts dran hängen. Und den kannst du so runternehmen und essen. Aber natürlich, wie gesagt, heiße, kochende Butter hat 160 Grad. Die sollte man nicht gleich den Pilz so irgendwie in den Mund stecken. Dann hängt der Gaumen.
Vielleicht doch einen kleinen Moment abkühlen lassen.
Genau. Ja. So. Und das schmeckt richtig gut, das Zeug. Also das ist so, so Pilz und so, hat ja immer so Umami-Geschmack und dann auch so Kräuterbutter daran und so, das ist schon irre, ne? Und dann die Krönung, was wir immer machen, das ist Lauch. Ja, und also ganz so, ja, den Lauch hat man nicht auf der Pfanne, weil das ein Wintergemüse ist. Ja, und der passt aber zum Kochen am Lagerfeuer ideal. Ja, im Moment ist gerade eine ganz schlechte Zeit für Lauch. Du hast noch den alten Lauch und der treibt jetzt aus. Dann hast du in der Mitte wie so ein Bleistift, so eine Stange, die da rauskommt. Mhm. Die ist aber so hart wie Bambus. Die kannst du nicht beißen. Das geht nicht. Das ist so der letzte Rest. Aber zum Auskochen für eine Suppe reicht's hin. Das wird ja meist als Suppengemüse verkauft. Und ich nehme den ganzen Lauch so, wie er ist und lege den dann auch ins Feuer. Und dann
ins Feuer oder in die Glut?
Ins Feuer, ja, so ins Feuer, Glut, so ein bisschen rein, also man muss auch sich ein bisschen was tun. Und dann hast du ja die grünen Sachen außerhalb liegen. Ja.
Ja.
Und die ganze Stange liegt dann im Feuer und dann drehst du ab und zu mal und möchtest rund um so zwei Schichten abkokeln. Also zwei Schichten von dem Lauch. Und dann ist er, hat er so ein intensives Aroma, aber der ist noch zu hart innen. Aber wenn jetzt den durchgaren willst am Feuer, dann wird es außen immer weniger und so, dann hast du nachher nur so einen Bleistift. Das heißt, so nach zwei Schichten ziehst du ihn raus. Oder wenn er so 30 Grad durchhängt, weil er so ein bisschen weich geworden ist.
Ja.
So, und dann wickel ich den in eine Zeitung ein.
In eine
Zeitung, so eine normale Tageszeitung. Ja, das ist auch mal was mit einer App nicht geht. Ja, die Zeitungs-App hilft da nicht.
Ja, wäre schwierig.
Ja, genau. So, nimmst du eine Zeitung und dann die äußersten beiden Blätter so ein bisschen runterklappen, auch mit einwickeln. Und dann lässt du den mal so 5 Minuten dämpfen. Dann zieht die Hitze weiter durch und macht den innen weich. Und dann
also ich lege den dann gar nicht mehr ins Feuer, sondern einfach in der Zeitung lege ich ihn.
Nicht daneben, das ist erledigt. Okay. Dann wird er in dieser Zeitung dämpft er weiter und dann packst du oben die Zeitung und packst dann den Lauch und ziehst den wie Schwert aus der Scheide und der ganze schwarze Rotz bleibt drin hängen. Den schleifst du einfach mit ab und dann kommt der ganz blank raus, so leicht bräunlich vom Garn. Und ist weich und schmeckt süßlich und rauchig und ist irre. Also das ist ein Gemüse, wo du sagst, wow, warum hast du das noch nie gemacht? Ja, weil man's
und da würdest du gar nicht dann?
Bitte?
Den würdest du dann auch gar nicht mehr?
Den brauchst du gar nicht, nein.
Okay.
Da muss gar nichts drauf. Ja, und den ist ein bisschen schwierig zu schneiden, weißt du, und ein bisschen zu essen, wenn du so Scheiben machst und dann drückst du drauf und dann geht es wie so eine Autoantenne so auseinander. Mhm. Ja, und du musst eben, weil bei uns gibt es ja immer nur Kostproben beim Kurs, aber wenn du das natürlich dann für dich selber machst und dann auf dem Teller
hast. Kannst du schon mal einen ganzen Lauch essen, ja.
Ja, kannst du schon mal denken, oh, das ist ja so teuer, ist er ja auch nicht.
Und, nee, geht gerade noch.
Ja, und also das ist gerade so zum Grillen ist das ein Gemüse, was da echt super zu passt und was man eben gar nicht auf der Pfanne hat. Ne? Und das können auch die Leute selber machen, brauchst du gar nicht zu außer einer Zeitung, weil den Griff hat er ja schon dran.
Ja, super. Also,
und du schneidest so weit, wie es weich ist und was dann über ist, ja, dann weg. Oder
in die Suppe, wenn man noch eine Süppchen macht oder so.
Genau. Bei meinen Kursen, wenn ich viel von dem Zeug überhabe, dann trockne ich das im Trockenautomaten. Mach das ein bisschen klein und das habe ich dann Suppenpulver fürs ganze Jahr. Ne?
Ja, oder wenn man was war das vorhin? Schweinenacken im Topf mit Gemüsebrühe, wenn das noch nicht ganz fertig ist, zack, den Rest rein, ne? Weil das kann man dann als Vorspeise vielleicht auch neben den Lauch. Da hat man sogar so eine richtige Menüfolge auf relativ einfache Art.
Ja.
Das klingt gut. Jetzt würde es mich noch interessieren, was ist denn dein liebstes Feuerutensil? Also du hast eigentlich saumäßig viele Tricks ohne spezielle Utensilien, aber vielleicht hast du ja auch so einen Lieblingsspieß, Topf, irgendwas, wo du sagst, das ist muss man nicht haben, aber ich finde das total gut und arbeite gern damit.
Also wenn, das ist dann mehr nicht moralisch, wie sagt man hier, man erinnert sich so an die alten Zeiten. Ich habe den ersten Dutch Oven, den ich aus Amerika mitgebracht hatte, wo es hier mal angefangen hat, 95. Mhm. Ja, oder noch davor. Habe ich den mitgebracht aus Amerika im Handgepäck. Die haben schon ganz doof geguckt da am Flughafen, aber damals ging das ja noch. Also heutzutage, wenn man schon irgendwie schräg angeguckt wird, weil man eine volle Flasche Rasierwasser dabei hat, also da, was ich da alles mitgeschleppt habe, das ist der erste, den ich mitgenommen habe. Und den ab und zu packe ich den nochmal aufs Feuer und sowas. Und das ist natürlich, da wird man ein bisschen sentimental dann, ne? Und ich war ja lange Zeit da in Amerika mit den Trappern durch die Rocky Mountains im Winter Fallenstellen und so mit Schneemobilen. Das war schon okay. Schöne Zeiten. Und da verbindet man das ja mit. Und da habe ich den auch mitgebracht. Und
da war das hier wahrscheinlich auch gar nicht so verbreitet, ne?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin der Erste, der das hier richtig gebracht hat. Mhm. Und dann kamen mir dann irgendwie auch die Leute an und sagten, Mensch, wie sieht denn das aus? Kannst du uns das mal zeigen? Ja, da sind die Kurse draus und kannst das mal aufschreiben, da sind die Bücher draus geworden, ne?
Ja, eigentlich so ganz normal, so vom Herzeigen, vom selber ausprobieren, hat sich das so bei dir entwickelt.
Ja.
Das ist ja echt auch schön. Und inzwischen, ich denke, man kennt diesen Dutch Oven. Also viele von meinen Freunden haben einen. Ich koche selber auch ab und zu gern drin. Aber auch immerhin schon zwei Stück. Einen für Nachtisch, einen kleinen und einen großen eben für einen Gulasch. Weil bei mir geht's halt so, ich finde die Putzerei immer ein bisschen ein Elend bei den Pötten, weil die sich ja dann schon vollrußen. Das heißt, ich möchte auch nichts drin zubereiten, was nur ganz kurz dauert. Deswegen finde ich so ein Gulasch gut, weil dann kann man da zusammen rumstehen und eben das dauert 1,5 bis 2 Stunden, wie wir es ja vorhin auch schon hatten. Und dann lohnt sich das auch, das Ding einzusauen. Ja. Also das ist bei mir immer so das Ding, wo ich denke, oh, für kurz eine Gemüsesuppe, die in einer Viertelstunde vielleicht dann fertig gekocht ist, möchte ich nicht diesen Topf einschweinen.
Mhm. Ne, ich mache das immer ein bisschen anders. Ich mache ja die auf den Kohlen, also auf diesen Holzkohlebriketts. Und da
geht das.
Da passiert außen gar nichts. Wenn du natürlich über so ein loderndes Feuer hängst, dann ist da natürlich außen rundum schwarz, ne?
Naja gut, ich mache mal so ein bisschen gemischt, weil ich auch dieses Lagerfeuer ganz gern mag. Dann saut sich der natürlich ein bisschen mehr ein. Aber das ist es dann auch wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt denke ich, haben wir einen Riesenbogen durch das ganze Thema geschlagen. Schon mal vielen Dank für die tollen Tipps. Wie du gerade gehört hast, ich kokel ja selber auch ganz gern wie mal mein Essen am Feuer. Habe jetzt wieder eine Menge gute Ideen von dir gekriegt. Ich denke, unseren Hörern geht's auch so. Jetzt würde es mich noch interessieren, was du so als nächstes vorhast. Hast du ein besonderes Projekt oder schreibst du an einem neuen Buch oder willst du irgendwas ganz Verrücktes beim Kochen nochmal ausprobieren? Was ist so deine nächste Herausforderung?
Ja, also im Moment bin ich gerade so an einem Punkt, wo man mal guckt, wo geht's denn überhaupt noch hin? Also diese ganze Barbecue-Szene zum Beispiel, die ist ziemlich tot, das muss man sagen. Also hat jeder jetzt genug Grills und alles Mögliche. Mhm. Und ich habe aber festgestellt bei meinen Kursen immer, die Leute fragen mich hier mit dem Messern und so weiter. Und ich habe ja schon vor 30 Jahren oder was Bücher über Messer geschrieben und merke immer wieder, die Leute haben Schwierigkeiten, Messer zu benutzen und Messer scharf zu machen. Und da wollte ich mal einen anderen Ansatz machen, dass man, ich sage immer, ganzheitlich angreifen, nicht nur ein Buch machen, sondern auch jetzt Videos und dann Links dazu und dann, denn ich sehe immer wieder, die Leute entweder haben, ich sage immer, 1.000 Euro Messer und 10 Cent Talent, ja, und das
Verhältnis, ja, das glaube ich sofort.
Ja, das beste Messer nutzt nichts, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehst oder wenn du es falsch hast. Und das ist mir aufgefallen und da darf ich gerne noch mal ein bisschen was machen. Also da ist es sicherlich auch noch das ein oder andere noch nicht geschrieben und noch nicht gesagt, was ich dann noch mal erledigen muss. Das kann die KI auch nicht. Die kann ja nur zusammenstellen, was schon gibt. Wollte dann noch ein paar neue Aspekte reinbringen. Ich habe ja so viel Sachen über Ledernähen, hatte ich was über Jagd und über draußen leben und all so ein Zeug da. Ich habe da noch so ein paar Sachen in der Pipeline.
Aber das mit dem Messer und wie gehe ich mit dem Messer um, wie mache ich es scharf, welches Messer ist eigentlich was für mich, das ist natürlich auch ein Thema, was ja schön wieder zu Outdoor passen würde, kommt auch immer wieder mal im Heft vor und vielleicht sprechen wir uns ja zu dem Thema auch nochmal, wenn du dich soweit vorbereitet, sortiert und aufgestellt hast, dass du das Thema relativ rund hast. Also würde mich sehr freuen, da nochmal mit dir drüber zu plaudern. Ja. Vielen Dank.
Alles klar, gerne.
Und dann danke ich dir auch genau für dieses Gespräch. War sehr informativ und eben, nachdem ich selber auch gerne mal koche, habe ich schon wieder den einen oder anderen Tipp von dir mir gemerkt und höre dann auch nochmal nach. Und da werde ich auch mal ein paar Sachen nochmal ausprobieren. Dankeschön.
Ja, gerne.
Und wenn euch, liebe Hörer, der Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, zum Beispiel, wenn der Carsten dann nochmal da ist und über Messer spricht, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com euch holen. Da steht sowas auch immer drin. Außerdem wird in Heft 8, das am 8.7. am Kiosk ist, auch was zur Lagerfeuerküche kommen. Da könnt ihr euch dann auch schon mal ein paar Basics angucken. Das nochmal als Werbung in eigener Sache. Und darüber hinaus findet ihr uns sowieso gedruckt am Kiosk oder ihr holt euch das Heft per Abo in den Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram erfahrt ihr alles, was das Outdoor-Leben bunt, lecker und schön macht. Also bis bald hier oder eben draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.